Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir heute zu diesem wunderbaren Intern Moin Frühstück ist mein geschätzter Kollege Micha. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich muss erstmal entspannt gähnen, nachdem du mir eine wunderbare, entspannte Woche bereitet hast. Ich hoffe, du bist einigermaßen erholt aus dieser Woche. Du hattest ja immerhin einen Feiertag. Guten Morgen.
Ja, voll geil. Freelancer haben auch voll viel von einem Feiertag. Clever.
Ja, das stimmt. Ja. Der Daniel hat mich übrigens angerufen, um mich daran zu erinnern, dass am Donnerstag Feiertag ist. Liebe Grüße an Daniel, es hat uns sehr geholfen, sonst hätten wir tatsächlich wahrscheinlich drüber hinweg gesendet. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, sehr geil. Ja,
ja, ist immer ein bisschen schwierig, als Freelancer zu merken, dass Feiertag ist. Mhm. Wir sind hier bei Intern Moin jetzt zusammengekommen, um die Woche für euch Revue passieren zu lassen. Wir fassen nochmal zusammen, welche Folgen und Themen wir diese Woche besprochen haben, geben ein bisschen Ausblick darauf, was nächste Woche oder die nächsten Themen bei uns sein werden, sagen euch, was es Neues im Archiv gibt und vieles mehr. Ich hoffe, du hattest eine entspannte Woche. Es waren ja viele verschiedene Themen. Es ging los am Montag, da war ich noch zu hören. Und zwar hatten wir ein neues Format. Ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast in unser Gürtelformat, was wir in Kooperation mit Christian Alt und Christian Schiffer von Last Game Standing machen. Da lief die erste Folge am Montag. Wer hat den Gürtel im April oder im Mai? Das war eine Sammelfolge, weil die Kollegen im April und Mai beides mal nicht gesendet hatten. Deswegen haben wir jetzt das neue Format zusammengelegt, April und Mai. Ab sofort einmal im Monat fragen wir drei uns, welches Spiel tritt gegen den Champion des Vormonats an und gehen nochmal quasi durch alle Spiele-Releases durch, die in dem Monat angetreten sind, um den Titel Bestes Spiel des Monats zu erreichen. Und diesen Monat haben alle Spiele versucht, gegen Slay the Spire anzutreten vom Vormonat. Und wenn ihr das noch nicht reingehört habt, das Format ist frei verfügbar, ist also im offenen Stream bei uns als auch bei den Kollegen von Last Game Standing zu hören. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Einmal im Monat passiert das jetzt bei uns.
Du bist viel zu lieb für das Ding.
Ja, habe ich auch gemerkt.
Ja, die beiden meckern richtig viel und sind sehr schlagfertig. Und du so, ja, aber ja.
Ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen härter mit Anno und Dings umzugehen und hatte danach schon so das Gefühl, so hey, ich war ja voll hart, aber gegen Christian Alt und Christian Schiffer und vor allem gegen Christians Fußballvergleiche, da komme ich nicht an. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen wütender, ein bisschen ärgerlicher werden fürs nächste Mal, aber es fällt mir schwer.
Ja. Ist aber witzig. Also ist natürlich auch immer in dem Augenzwinkern. Also jetzt nicht ganz so ernst gemeint, was da teilweise auch gesagt wird, ist natürlich alles wahnsinnig überspitzt. Aber deswegen heißt es ja auch Gürtel. Das ist ja ein Boxkampf.
Genau. Und die Sportvergleiche bleiben nicht aus. Und im Forum wird dann darüber abgestimmt, welches Spiel den Titel sich holt. Und wie ich vermutet hatte, liegt natürlich der Indie-Schwerpunkt lag die ganze Zeit vorne. Also Outer Wilds war ein heißer Anwärter auf den Titel. Momentan steht's als Titelverteidiger Slay the Spire bei 18%. Dicht gefolgt oder was heißt gleichgezogen hat Outer Wilds, mein Kandidat oder mein Tipp für den nächsten Titelträger. Und dann habe ich aber im Podcast gesagt, unterschätzt mal nicht die Anno-Fans. Anno 1800 ist einfach das deutschen liebstes Aufbauspiel und Anno 1800 hat sich gerade mit 29% im Longtail dran vorbeigeschoben an den beiden Anwärtern und ich glaube, Anno wird's wohl machen.
Ja, hätt's auch verdient, ne? Ich meine, Anno ist Anno.
Eigentlich schon. Aber Outer Wilds ist schon ein sehr besonderes Spiel. Da greife ich jetzt auch mal gleich ein bisschen vor. Den Podcast dazu habe ich schon aufgenommen. Der kommt dann auch nächste Woche. Dann hatte ich während der E3, hatte ich das mir angeschaut und mit dem Alex von Eurogamer auch schon den Cast dazu aufgenommen. Also Outer Wilds ist schon ein einzigartiges Spiel, aber auch ein bisschen sperriger als so ein Anno, was irgendwie, glaube ich, mehr Zugang findet zu den meisten Leuten als dieses Outer Wilds, wo man mit einem Holzschiff ins Weltall fliegt.
Die Holzversion von, wie hieß das nochmal? No Man's Sky.
Ja, genau, die Holzklasse zu No Man's Sky.
Ja. Holzklasse ist auch Rage 2. Das ist nämlich am Dienstag habe ich dazu eine Folge gemacht, zusammen mit der Lara.
Wow.
Ja, A-Rage 2 ist schon ziemlich schlecht. Und das haben Lara und ich im Detail erklärt. Also es ist das Open-World-Shooter-Game, das das vorsetzt, was id Software 2011 gemacht hat, Postapokalypse. Mhm. Und man läuft da durch so ein Wasteland, alles so Open-World-Style. Und das macht Ballern, macht schon Bock irgendwie. Ist ganz nett. Dummerweise muss man zwischen den ganzen Ballerszenen halt alles Mögliche machen, was keinen Spaß macht, nämlich langweilige Fahrmissionen machen, mit langweiligen NPCs reden, langweilige Sammelaufgaben durchführen, langweilige Orte besuchen, langweilige Bossgegner besiegen. Es ist alles ganz schön langweilig. Und alles, was der Trailer versprochen hat, nämlich super geiler Punk, hast du hier gar nicht. Das ist eins der enttäuschendsten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind.
Und das, obwohl die Ballersequenzen so geil ist. Also ich meine, das muss man ja auch noch auf die Waagschale werfen. Wenn Rage 2 ein linearer Shooter geworden wäre, wäre das, glaube ich, fantastisch geworden.
Ja, ja, also wenn es irgendwie sowas wie Doom gewesen wäre und da das liegt halt nah, weil das halt einfach von id Software kommt. Oder sagen wir mal sowas wie Bulletstorm oder so oder Wolfenstein. Was ja auch vom Bethesda kommt, das sind ja alles Sachen, die wesentlich besser funktionieren, weil sie sinnvoll designt sind und weil sie sich auch überlegt haben, okay, sind wir jetzt Open World oder sind wir jetzt linear? Oder machen wir so geöffnete Abschnitte rein? Weiß ich nicht. Das hier ist wirklich so ein Strichlistenspiel. Also man hat echt das Gefühl, wow, wir müssen irgendwie auf jeden Fall so, dass das Ding auf jeden Fall irgendwelche Erfüllungen bedingen sollte und dass es sich wie so eine Auftragsarbeit anfühlt, weißt du? Also Avalanche hat, also von denen kommt das, die Open World Teil, die haben wesentlich bessere Spiele gemacht.
Ja, und selbst Mad Max war, glaube ich, im Endeffekt in sich, glaube ich, ein bisschen
stimmiger. Viel, ach.
Auch wenn Mad Max jetzt, glaube ich, aber Mad Max wird auch ein bisschen verklärt. Also ich meine, das war auch, ja, als ich das gespielt hatte, das war auch schon ziemlich cool, weil es die Stimmung halt cool einfängt. Das passt ja auch besser zu Mad Max, dieses Rumfahren, Auto aufrüsten und da diese Open World. Aber es war halt im Endeffekt auch immer das Gleiche. Und ich habe das Problem immer bei den Avalanche-Spielen, dass ich 2-3 Stunden voll Spaß habe damit und dann wird's halt repetitiv. Das war ja bei Just Cause auch nicht viel anders. Aber Just Cause, da hast du halt wenigstens noch so diese Mechaniken, das ist halt irgendwie dieses Chaos, ja. Da willst du halt auch nur kurz rein und ein bisschen Blödsinn machen.
Ja. Auch eine gute Story, auch eine Story. Mhm. Also weißt du, Rage 2 hat ja auch irgendwie keine richtige Geschichte. Und bei Just Cause haben wir halt auch noch eine Story dahinter. Man hat auch bei Generation Zero eine Story, auch wenn die nur hauptsächlich durch Text erzählt wird, aber da gibt's auch halt eine größere Lore. Ist alles interessanter als Rage 2. Also wirklich kein gutes Spiel. Im Cast erfahrt ihr auf jeden Fall auch mehr. Mhm. Wir waren schwer enttäuscht.
Das war die Folge vom Dienstag und am Mittwoch ging's weiter. Da hattest du ein Interview mit einem ursympathischen Kerl namens Utz, wie heißt das Studio?
Podium.
Genau, die Podium. Machen Vectronome. Die haben auf der Gamescom immer schon für Begeisterungsstürme gesorgt mit ihrem Stand auf der Indie-Arena und haben das wunderbare kleine Spiel Vectronome herausgebracht, was jetzt aktuell für die Switch und PC und Co. verfügbar ist, bei dem man einen kleinen tanzenden Würfel steuert, der zum Takt der Musik bewegt werden muss. Und darüber hast du dich mit ihm unterhalten, was es zu bedenken gibt, wenn man Musikspiele macht und vieles mehr.
Naja, eigentlich tanzt der Würfel nicht, die Umgebung tanzt.
Das ist halt gesehen, aber der bewegt sich zumindest rhythmisch.
Schon. Ja, aber man muss den Rhythmus durch einen Hindernisparcours bringen, der sich im Takt der Musik verändert. Mhm. Es ist ein ziemlich anspruchsvolles Spiel, es ist aber auch ein kurzes Spiel. Aber diese ganze Entstehungsgeschichte und wie die das zusammen mit Arte gemacht haben und so, darüber sprechen wir. Und wir sind dann relativ bald auf Musikspiele so ganz allgemein gekommen. Da ist der Utz auf jeden Fall auch total im Bilde gewesen und hat dann auch, da haben wir dann darüber geschnackt. Also es ist auf jeden Fall für Fans von Spielen, die sich allgemein mit Musik beschäftigen, auch so, also abseits vom Rockband und so, die sollten auf jeden Fall mal reinhören, weil wir gehen da auf jeden Fall auch in diese Richtung und sprechen dann auch über den Komponisten des Spiels, der aus Kolumbien kommt und über kulturelle Einflüsse von Musik und so. Ist ein ziemlich cooles Gespräch gewesen.
Ein Entwicklerinterview am Mittwoch war das. Am Donnerstag war dann, wie gesagt, Feiertag. Haben wir gerade noch rechtzeitig nicht gesendet. Puh, Glück gehabt. War kein ganzer bundesweiter Feiertag, falls ihr euch wundert, so wie ich war im Büro und habe irgendwie keine Folge bekommen, was soll denn das? war mal wieder so ein Katholiken-Region-Feiertag. Also eher Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg und so. Die haben diesen Feiertag gehabt. Und am Freitag, das ist die Folge der Woche, Judgment, ein Krimi-Drama im Rotlichtviertel Tokios. Hast du mit der wunderbaren Miet gesprochen. Und wenn ihr euch jetzt sagt, Judgment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hieß mal Judge Eyes und ist ein Yakuza-Ableger. Also funktioniert quasi wie die Yakuza-Spiele, ist aber ein idealer Einstieg für alle Leute, die schon immer ein bisschen Ehrfurcht vor der Yakuza-Serie hatten, weil es ein neuer Cast und ein bisschen ein anderes Thema. Zwar ähnliches Setting, ähnliche Mechaniken, aber mit einem komplett neuen Setting.
Ja, perfectly right. Das ist quasi eine Mischung aus Yakuza und Ace Attorney.
Und wenn man da nicht schon sold ist, dann weiß ich auch nicht.
Also da weiß ich auch nicht. Also Ace Attorney halt auch, weil es wirklich, es gibt wirklich Gerichtsverhandlungen. Man spielt einen Ex-Anwalt und der ist aber auch in Gerichtsverhandlungen dann irgendwie involviert und dann muss man Fragen und Antworten stellen und es gibt sogar so ein paar Verweise auf Ace Attorney, so Objection. Also es ist auf jeden Fall auch drin.
Wäre auch stinkig gewesen, wenn es nicht drin gewesen wäre.
Ja und dann gibt es halt auch viele Ermittlungsaufgaben, dann geht's eher so in Richtung der Sherlock-Holmes-Spiele und so. Und man hat aber das ganz serientypische Kamarotsche da drin. Das ist diese sehr detaillierte Open World, die wo es einen Stadtteil gibt, das Rotlichtviertel, das sehr, sehr, also es ist fiktional, aber es wird so sehr original lebensecht nachgebildet. Und dann gibt's viel Brawling. Also es ist da, diese Sequenzen sind bei Yakuza ja schon immer im Vordergrund gewesen. Es wird viel geprügelt und gekloppt. Und das ist eine
Aber das geht auch nur, weil er ein Ex-Anwalt ist, oder? Der ist jetzt quasi so ein Privatschnüffler
also geworden. Also das
ist witzig. Anwälte prügeln sich ja sonst nicht so.
Nee, aber das ist witzig, dass der wird auch immer darauf angesprochen, warum Anwälte so gut kämpfen können. Das hat natürlich alles auch eine Hintergrundgeschichte. Aber es ist eine ziemlich abwechslungsreiche Mischung. Klingt auf dem Papier erstmal so, hör, das funktioniert. Und ja, und es funktioniert sehr gut. Also das ist einer der spannendsten Geschichten tatsächlich auch und Krimis, die ich überhaupt in dem Spiel hatte. Und ich bin mich auch gar nicht alleine mit, weil gestern ist das Review-Embargo auch gefallen und ich fast alle Rezensionen, die ich mir dann später angeguckt habe, die haben alle gesagt, dass die Geschichte gut ist. Also da war jetzt keiner dabei, der irgendwie sagte, nee, finde ich langweilig und so, sondern also es ist also durchgehend. Also die ist, es wird natürlich sehr an einigen Stellen unterschiedlich aufgenommen. Nicht jeder ist der gleichen Meinung. Einige fanden, haben hier und da auch Schwächen gefunden, aber wirklich jeder hat gesagt, die Geschichte ist geil. Und das ist, also ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen, dass das ziemlich packend ist und dass sie das gut hingekriegt haben. Und ich meine, das ist ja auch eine Stärke von Ace Attorney. Eigentlich ist es die größte Stärke von Ace Attorney, weil das lebt ja. Das ist eine Vision Novel, die ja von ihrer Geschichte lebt. Also wer das mochte, glaube ich, der wird ja auch sehr seine Freude haben.
Ja, gerade so als TV-Serien-Fan spricht mich das irgendwie total an, weil es halt so diese Erzählform ist, auch in diesem kleinen, abgesteckten Gebiet. Und ich finde, das sollten sich mehr so Open-World-Spiele abschauen. Also ich glaube, auch Rage 2 hätte vielleicht besser funktioniert, wenn sie ein kleineres, engeres Gebiet gewählt hätten. Vielleicht irgendwie nur auch eine Stadt oder ein Stadtteil, wie Judgment das gemacht hat, oder Yakuza. Die haben sich ja so spezialisiert auf diesen Stadtteil von Tokio und auf dieses kleine Gebiet, dass du da ja dann auch viel detaillierter und ausgeschmückter irgendwie dann darin arbeiten kannst. Also ich finde so kleine, abgesteckte Bereiche für Open-Worlds trotzdem irgendwie sinnvoller und besser als immer dieser Wahn, dieses immer größer und breiter zu werden, was halt viele westliche Spiele irgendwie haben.
Ja, also klar, es gibt auch Positivbeispiele. Also wir haben gestern im Chat auch ein bisschen diskutiert und ich finde zum Beispiel, dass Horizon es perfekt gemacht hat. Horizon ist eine riesige, ja nicht ultra riesige, aber einfach eine sehr große, sehr weitläufige Open World. Aber das hat sich genau richtig angefühlt für die Art von Spiel, die das war. Und ich habe so gut wie nie die Teleport-Funktion im Spiel benutzt, weil ich einfach das Wandern so unglaublich geil in Horizon fand. Das hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht geben kann, eine große Umwelt. Und GTA 5 ist auch cool.
Ja, oder Red Dead
Redemption. Ich meine, das heißt ja Grand Theft Auto. Das bedeutet also, dass man da sowieso nicht mit dem zu Fuß unterwegs sein sollte. Und man so, da ist wirklich so, du setzt dich in ein Auto und fährst dann wirklich mal raus in die Natur und von dort aus wieder in die Stadt rein. Das ist schon ein geiles Reisegefühl. Also es gibt gute, tolle Open-World-Titel. Aber halt eben auch diese Listen-Abhack-Titel wie Rage 2. Und das ist wirklich interessant, dass diese beiden jetzt hier so in einer Woche besprochen wurden, weil die aber wirklich, Judgment macht genau das Gegenteil. Judgment sagt halt, Judgment hat auch viele Möglichkeiten, auf Sachen zu tun in dieser Open World, die es bietet, aber alles so beschränkt auf einen sehr übersichtlichen Raum. Und man muss wirklich auch teilweise lernen, wenn man halt wirklich von diesen großen westlichen Open-World-Spielen kommt, die einfach eine riesige Fläche haben, das, was da in Judgment passiert, auch zu lesen. Man hat halt erstmal so den Impuls, einfach auf Rennen und Sprinten zu drücken und einfach querfeldein durchzulaufen und wundert sich, dass man dann irgendwie nach ein paar Minuten dann schon am anderen Ende des Stadtfelds irgendwie ist und es geht nicht weiter. Man ist irgendwie ganz anders gewohnt. Man muss erstmal lernen, okay, es geht auch im Laufschritt dadurch und man findet dort auch relativ viele Sachen und läuft viel an Dingen vorbei, die in irgendeiner Form interaktiv sind. Und es ist halt wirklich so, man muss sich da erstmal tatsächlich umgewöhnen. Also wenn du Watch Dogs oder sowas vorher gespielt hast, also wirklich so ein oder so ein Ubisoft-Titel allgemein, wo es wirklich riesig ist und dann kommst du bei einem Yakuza-Titel an, dann ist es erstmal so, alles viel kleiner, alles viel filigraner. Aber das ist halt der Unterschied, ne? Bei dem, da ist es das Detail und bei den anderen ist es halt einfach die riesige Fläche. Also beides kann gut oder schlecht sein, aber hier bei Judgment, die haben halt so lange schon daran gearbeitet. Also es ist quasi dasselbe Camarocho, das man in den beiden Vorgängern auch hatte, bloß mit der sinnvollen zeitlichen Veränderung. Also man hört jetzt, hey, die haben quasi dieselbe Karte genommen. Haben sie eigentlich nicht, weil das Layout ist dasselbe. Man muss sich das vorstellen wie so ein richtiger, lebendiger Stadtteil. Also wie der Wohnort, wo man jetzt gerade seine Wohnung irgendwie hat. Da verändert sich ja auch ständig irgendwie was. Also der Friseur wechselt, die Fahrschule wechselt, der Kiosk tauscht sich aus, wenn ihr im Pott seid. Gerade hier im Ruhrgebiet gibt es eine hohe Fluktuation. Und das hat einfach ein Stadtviertel, wo ganz, ganz viel passiert. Da werden parallel ganz viele Sachen gemacht. Und selbst wenn man die Vorgänger alle gespielt hat, entdeckt man ständig irgendwie neue Sachen. Und wenn man noch nie in Yakuza gespielt hat, dann ist eh so alles so, was geht hier ab? Also das ist schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil jetzt was Neues ist, du kannst jetzt halt Interaktionen, so Freundschaftsmissionen mit den Bewohnern von Camarocho machen. Das gab es vorher nur in größerer Einschränkung, aber hier kannst du wirklich zu jedem Ladenbesitzer gehen, zu jedem Restaurantbesitzer, zu jedem Cafébesitzer, mit dem irgendwie sprechen stärkt dann sozusagen ein Verhältnis mit den Bewohnern und den Arbeitern von den Leuten, die dort in Camarocho leben. Mhm.
Ja klar, die reagieren ja auch anders auf dich als Anwalt, als
genau. Ex-Yakuza. Genau, das ist genau, die reden dann halt auch mit dir und du hilfst denen und das sind echt schöne kleine Geschichten. Und jede Nebenmission ist halt auch eine kleine Story, das ist halt auch das Tolle. Also du hast jetzt nicht so, hier sammel 3 Meteoritensplitter fertig und dann ist es quasi unkommentiert so einfach nur so eine Strichlistenaufgabe, sondern man geht zu einer Person hin und die hat zum Beispiel ein kleines Problem oder da hängt irgendwie was hin. Und das ist interessant, dass es halt irgendwie einfach Alltagsgeschichten sind, die auch tatsächlich Probleme ansprechen, die es im echten Japan auch gibt. Also ein großes Thema ist da jetzt Immigration. Wahrscheinlich ist das Thema überall groß, aber da natürlich auch. Und der Hauptcharakter, den du spielst, ist jemand, der allen Leuten hilft, die irgendwie ein Problem haben. Und dann kommt er zum Beispiel dann in so ein Café rein und spricht mit einem Chinesen, der dort sein Geschäft aufgebaut hat und gibt ihm Tipps, was er noch machen könnte, weil dieser Chinese noch nicht so lange in Japan unterwegs ist und so. Und das ist einfach irgendwie cool und am Ende menschlich und herzerwärmend. Also, tolles Ding.
Schön. Ja, man hört schon, du bist sehr begeistert von Judgment. Könnt ihr ausführlich noch dann morgen hören in der Folge der Woche mit Miet. Und da schwärmt ihr dann auch noch ein bisschen mehr über dieses Spiel. Man hört schon, das ist eins deiner Lieblingsspiele, glaube ich, dieses Jahr.
Zusammen mit einem anderen, das nächste Woche kommt.
Zusammen mit Plague Tale, was am Montag nochmal bei uns auftaucht. Ich hatte das Spiel ja schon besprochen bei uns. Dann hast du es gespielt und hast gesagt, geil, ich muss unbedingt einen Nachschlag zu diesem Spiel machen und das ist unser Format, falls ihr jetzt neu bei Insan Moin dazugekommen seid, Nachschlag, so nennen wir unser Format, wenn wir nochmal über ein Spiel reden, nachdem wir es schon klassisch besprochen haben und im Nachschlag sind dann alle Grenzen offen und wir reden über komplett alle Spoiler, alle Wendungen, alle Charaktere, die sterben, was genau passiert, Bosskämpfe, Finalszenen, alles darf dann besprochen werden und genau das passiert am Montag. Da hast du dir die wunderbare Marti, die Streamerin, geschnappt, die neulich auch schon mal bei uns zu Gast war. Und ihr besprecht den Nachschlag zu
Plague Tale. Aber Benny ist auch noch mit dabei. Er steht gar nicht mit drin. Es ist dieselbe Konstellation, die wir auch da bei Resident Evil hatten. Also Benny und Marti mit dabei. Mhm. Und das war ein super witziges Gespräch. Im Fall von Plague Tale sprechen wir natürlich über die fantastische Szene, wie die Marsianer mit ihren UFOs einfahren und die Kühe entführen.
Ich wollte gerade sagen,
richtig geil. Ich fand auch richtig gut diesen Gastauftritt von SpongeBob, der hat mir auch sehr gut gefallen und das hat mich so bewegt, dass ich unbedingt
SpongeBob. Ja. Ausgerechnet bei Plague Tale.
Ja, ja, der fällt da rein und sagt, hier, Bikini-Button, das ist die Schwamm-Invasion.
Na gut.
Naja, nein.
Glaube ich Quatsch. Dir mal.
Es ist ein, es ist ein fantastisches Spiel. Es ist tatsächlich neben Judgment, obwohl es von Game Design komplett anders ist. Aber die beiden Spiele haben, ohne dass ich da jetzt irgendwas verraten habe, aber halt einfach die große Stärke mit einer glaubhaften Welt, mit sehr gutem Weltbuilding und mit sehr, sehr starken Charakteren. Das hast du ja in deinem Podcast auch gesagt, dass diese Geschichte halt linear erzählt wird und dass es halt sehr packend ist. Und mich hat das total total ergriffen. Also ich war emotional unglaublich involviert. Mich hat das an vielen Stellen auch wirklich sehr überrascht, wie Horror das teilweise auch ist. Das ist, ja. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es irgendwie eine Form von Horrorspiel ist. Und das war teilweise grausamer als Horrorspiele, die ich sonst so spiele. Gruseliger als Spiele, die wirklich aktiv damit werben, Horrorspiel zu sein. Das war wirklich krass. Und Musik, also alles wunderschön. Und das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr und das wollte ich unbedingt besprechen und die beiden anderen waren da auch im Bilde. Tolles Ding. Also das werden wir, was, am Montag direkt, ne?
Ja. Gut, genau. Genau, am Dienstag geht's dann weiter mit der besagten Folge zu Outer Wilds. Dieses Indie-Spiel, was gerade so ein bisschen so einen Hype bekommen hat, weil es viele Dinge anders macht. Das ist eigentlich ein Story-Roguelike, so kann man es eigentlich am ehesten benennen. Du fliegst mit einem Holzschiff ins All und es ist sauschwer darüber zu reden, ohne zu spoilern, weil es halt ein 20-Minuten-Loop ist. Also man kann aber grob sagen, du fliegst mit einem Holzklasse-Schiff auf verschiedene Planeten. Also du befindest dich in einem sehr abgesteckten Bereich, ein Sonnensystem und jeder Planet ist aber so ein bisschen wie ein eigenes, ja, erkundbares Mini-Universum sozusagen. Da passieren ganz ungewöhnliche Dinge, die aber alle irgendwie physikalisch in dieser kleinen Mikrowelt auch Sinn machen. Also die Planeten musst du dir so vorstellen, so ein bisschen wie bei Der kleine Prinz oder bei Mario Galaxy. Die sehen relativ klein aus, sind sie auch. Und wenn du dann dort landest, siehst du immer noch die Wölbung des Planeten. Ja, so. Also du kannst da relativ schnell um einen Planeten drum rumlaufen, hast aber auf dem Planeten, wenn du dann aussteigst aus deinem Schiff, trotzdem eben so Art Dungeons. So kann man es vielleicht am ehesten im klassischen Gameplay-Sinn bezeichnen, auch wenn es jetzt in dem Spiel sich nicht wie ein Dungeon anfühlt, aber du hast immer irgendwie ein Problem oder eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Du musst dann herausfinden, wie du diese Welt und diese Planeten irgendwie retten kannst, weil immer nach 20 Minuten explodiert die Sonne in diesem Universum und alles ist futsch. Und deine Aufgabe ist es eben irgendwie herauszufinden, warum diese Sonne explodiert und warum du in dieser Zeitschleife drin hängst. Also so ein bisschen wie Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, hast du immer genau 20 Minuten Zeit und du hast auch nur insgesamt sozusagen 20 Minuten Zeit, eine Lösung für die Probleme dieser Welten zu finden. Super spannendes Konzept. Und es ist eben sehr narrativ. Also es ist gar nicht so gameplay-mechanisch, wie es sich jetzt anhört, sondern du musst Dinge erfahren. Also du lernst dann eben auch so eine fremde Sprache. Du bist der Erste deiner Rasse, der diese Sprache beherrscht und kannst dadurch in den Ruinen diese alte Schrift lesen als Erster und findest dadurch eben immer mehr raus, was da früher wohl mal passiert ist, was da vorgefallen ist und kommst dann so langsam durch die Erkundungen, durch dein Forschen auf den Trichter, was da los ist oder auch nicht. Jetzt kannst auch dich einfach ans Lagerfeuer setzen und Marshmallows grillen und die Atmosphäre genießen. Also ein ganz, ganz tolles Ding. Hat so ein bisschen was von No Man's Sky, aber eben in einem sehr kleinen, abgesteckten Gebiet. Also so Open World würde ich es gar nicht nennen, aber du kannst jederzeit überall auf alle Planeten fliegen. Ganz faszinierendes Gerät. 20 sollte man sich angeschaut haben dieses Jahr.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Das ist intern Moin. Wir stellen euch hier die Themen der Woche. Nein, ja, schön.
Ich hätte kurz überlegt, auch den Cast so zu machen, dass wir quasi immer 5 Minuten nur Zeit haben, über dieses Spiel zu reden und dann wieder alles vergessen und von vorne anfangen müssen. Aber das ist einfach zu komplex, dieses Thema, um das in so einer Weise zu besprechen. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, der Alex und ich, aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen geschafft, euch das Spiel näher zu bringen. Alex war hin und weg. Ich hatte noch so ein paar kleine Sachen, die mich vielleicht gestört haben an dem Spiel, weil es nicht ganz zugänglich ist. Es fühlt sich so ein bisschen sperriger an als andere Spiele, aber genau das war, glaube ich, auch das, was den Alex so gereizt hat an Outer Wilds. Ja. Dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist noch nicht ganz im Kasten. Geplant ist aber auf jeden Fall, die zwei Spiele zu besprechen, die ich jetzt während der Woche während der Post-E3-Woche durchgespielt habe, und zwar Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda, wohl der sperrigste Spielename des Jahres. Es ist ein Spin-off von der Zelda-Reihe, ist aber im Endeffekt ein Reskin, eine erweiterte Version, eine aufgemotzte Version von Crypt of the Necrodancer, ein Indie-Spiel von 2015.
Das ist, hallo, du das kennst oder schon das mal ist eins der geilsten Musikspiele, die es gibt.
Ja, nein.
Das ist ein Dungeon-Crawler, wo die Kämpfe im Rhythmus, also in so einem Takt ausgeführt werden. Und es ist eines der witzigsten Spiele, genau, die es gibt. Es braucht ein bisschen, bis es klickt, weil es nicht so, ne, weil das nicht so einleuchtend ist am Anfang, aber wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das eins der lustigsten Spiele, die es gibt. Und dass es da jetzt eine Zelda-Version gibt, ist ja nur konsequent.
Genau. Ja. Es ist großartig. Es ist so großartig. Es passt wie die Faust aufs Auge. Man denkt im ersten Moment so, hä, wie soll denn Zelda mit einem Musikspiel funktionieren? Aber wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, Musik hat ja schon immer eine große Rolle gespielt bei der Zelda-Serie. Ja, es gibt immer irgendwie Musikrätsel. Es sind die eingängigsten Melodien, die es, glaube ich, in der Videospielwelt gibt, sind alle, also jeder erkennt diese Melodie, wenn man nach Gerudo Village irgendwie kommt oder wenn man eben diese Titelmelodie hört. Und dass Nintendo dann den Machern von Crypt of the Necrodancer diese Lizenz sozusagen gegeben hat, um das Spiel als Zelda-Spiel umzusetzen, ist fantastisch. Und es ist ein bisschen erweitert. Crypt of the Necrodancer war ja so prozedural generierte Dungeons, dass man da sich musikalisch hüpfend durch den Dungeon bewegt und immer wieder dann auch von vorne anfangen muss. Und es passt ja nicht so ganz zu Zelda, deswegen haben sie es gemischt. Also wenn du in den Dungeon bist, dann ist es prozedural. Du hast aber trotzdem diese klassische Zelda-Formel, dass du eben immer einen großen Boss-Key suchst und vorher eben diese Etagen durchgehst. Also ist ein bisschen erträglicher geworden, was diese Bestrafung angeht, wenn du stirbst. Du kommst dann immer wieder auch auf die Etage, wo du eben gestorben bist. Und auf der Oberwelt ist es aber wie ein Zelda-Spiel. Du hast da die festen Gebiete, du hast da die nichts Prozedurales, sondern eine fixe Welt. Die besteht dann quasi aus so 100 Bildschirmen und du kannst dich dann durch dieses typische Hyrule bewegen und bist auf der Suche nach 4 Instrumenten, die du dann eben in den Dungeons bekommst. Eine ganz, ganz tolle Mischung, exklusiv für die Switch, und habe ich jetzt durchgespielt und wird jetzt am Mittwoch oder Donnerstag dann, je nachdem wann ich einen Gast dafür finde, erscheinen. My Friend Pedro ist, glaube ich, das komplette Gegenteil von diesem harmonischen, ich tanze ein bisschen durch die Gegend, hat aber auch was mit Tanzen zu tun. My Friend Pedro ballert durch die Gegend, was das Zeug hält, und ist eine ultra brutale Version als Indie-Spiel, 2D-Plattformer, und fängt so ein bisschen diese Bullet-Time von Max Payne ein und verpackt die in so ein Comedy-Setting. Du hast eine sprechende Banane, die dich begleitet. My Friend Pedro ist nämlich eine Banane. Der Typ ist, glaube ich, auf einem ganz bösen Trip, und My Friend Pedro stachelt dich an, die ganzen Leute über den Haufen zu schießen. Und das Ganze funktioniert dann so, dass du im 2D-Plattformer dann immer so einen Zeitlupen-Button drückst und dann hechtest du dich irgendwie nach vorne, schießt alles über den Haufen, kannst mit 2 Waffen gleichzeitig auf die Köpfe zielen, spratzelst irgendwie alles weg und versuchst möglichst cool dabei auszusehen, kannst zwischendurch auf dem Skateboard irgendwie noch fahren, während du die Leute zu Brei verarbeitest, und mein Lieblingsmove, du kickst mit dem Fuß eine Bratpfanne nach oben, hüpfst nach oben in einem Hechtsprung und ballerst gegen die Bratpfanne, und die Kugeln prallen dann von dieser Bratpfanne ab und Löchern verwandeln alle Gegner zu 7. Das ist fantastisch, dieses Spiel. Es ist zwar relativ kurz, aber sehr kurzweilig.
Ich folge dem Entwickler auf Twitter und der postet immer GIFs von seinem Spiel, und das sieht echt super witzig aus. Das ist so ein typisches Devolver-Spiel irgendwie. Alles sehr frech und alles sehr wild und ein bisschen andersartig, aber sieht wirklich sehr gut aus. Ja, das ist diese Woche so geplant, ne? Also ob das jetzt klappt, ist einfach so die Frage, aber ob du noch einen Gast findest, aber das hast du auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit gespielt.
Ja, aber für die beiden Spiele lässt sich, glaube ich, sehr leicht einen Gast finden. Da habe ich auch schon 2-3 Leute im Auge. Das sollte kein Problem sein. Ich habe die Spiele ja auch schon durch. Und am Mittwoch fahre ich nach Frankfurt zu Nintendo. Da wird es dann wahrscheinlich auch eine kleine Folge dazu geben, die ich vor Ort dann aufnehme mit den Leuten, die ich dort treffe. Nintendo macht dann nach der E3 immer einen Post-E3-Event für die Presse, für die Leute, die nicht nach L.A. gefahren sind, um die Spiele, die Nintendo eben auf der Booth in L.A. hatte, auf der E3, dass man da auch in Nürnberg dann mal Hand anlegen kann. Frankfurt, Hand anlegen kann. an die Spiele mal ausprobieren kann. Und da werde ich auf jeden Fall die Strecke auf mich nehmen, nach Frankfurt fahren und euch einfach sagen, was sich da so präsentiert bei Nintendo. Und eine kleine Post-E3-Show zu den Nintendo-Sachen machen. Genau, das ist so die geplante Woche. Und Änderungen sind im Rahmen. Mal gucken, was nächste Woche noch so erscheint. Sind ja noch ein paar kleine Titel angekündigt. Da haben wir auf jeden Fall genügend.
Ja, wir haben hier auch noch ein paar Sachen. Genau, wir haben auch noch genügend im Petto. Ich habe auch noch eine Folge, die ist eigentlich für übernächste Woche, aber die könnten wir dann zur Not auch noch von vorne schieben, falls alles irgendwie streicht. Und ja, wir haben, wie heißt das nochmal, dieses Spiel mit den, das Pimmer-Spiel?
Ach ja, das werde ich jetzt im Zug spielen. Peachball, wie heißt es? Peachball.
Zenran Kagura Peachball. So, das ist ja eigentlich auf jeden Fall mein Thema. Und du so, ja, wir machen das als Thema, Michael. Ich so, hä, was stimmt nicht mit dir? Also du und Anime-Erotik-Spiele, da habe ich jetzt überhaupt nicht, die Kombination verstehe ich nicht. Aber dann hast du mir erklärt, du magst alle möglichen Pinball-Spiele und dann hat's geklickt. Das ist ein Pinball-Spiel, ein Spin-Off zu der Zenran Kagura-Reihe, also kein Brawler, sondern das sind halt Pinball-Tische, die sich irgendwie mit dem Thema Zenran Kagura beschäftigen. Ich habe von dem Spiel kaum was gesehen. Also ich weiß wirklich fast gar nichts darüber. Wir wissen also überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Ich bin ehrlich gesagt aber ziemlich überrascht, dass es überhaupt eine Lokalisierung bekommen hat, weil das ja wirklich zwei Nischen auf einmal sind. Also Anime-Erotik ist eine Nische und Pinball ist auch eine Nische. Und noch nischiger, also die Kombination ist ja noch nischiger als nischig. Und dass da eine lokalisierte Version kommt, jetzt für Switch erschienen, ist schon sehr seltsam, aber vielleicht ist das Spiel ja auch überraschend gut. Also das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken.
Ansonsten, wenn euch das alles vielleicht jetzt gerade momentan nicht so eure Themen sind, dann könnt ihr einen Blick ins Archiv werfen. Ich habe wieder ein paar neue Folgen freigeschaltet. Immer ein Jahr nach der Veröffentlichung schalten wir die Sachen dann ja auch frei, die Patreon-exklusiv waren. Und da gibt's diese Woche die Folgen von vor einem Jahr, nämlich reden wir über Homo Machina. Das ist auch ein Arte-Spiel, ein ganz wunderbares, kleines, putziges Spielchen, bei dem man die kleinen Männchen steuert, die in eurem Körper für die verschiedenen Organe zuständig sind. Klingt absurd, aber ein sehr interessantes, witziges Spiel. Dann Wreckfest. Warten die Konsolenfans warten ja immer noch auf Wreckfest. Du, glaube ich, auch. Wir haben vor einem Jahr die PC-Version besprochen und es ist ein fantastischer Racer, bei dem es hauptsächlich um Demolition Derbys eigentlich geht. Bis heute ein sehr, sehr fantastischer Titel. Die Konsole-Version, wer immer noch nicht warten kann, sollte sich mal die PC-Version anhören. Aua. Und schauen, ob sie überhaupt noch für Konsole kommt. Ah. Und es gab ein Interview von Daniel über den Pixel-Pokal. Interview, was ist der Pixel-Pokal? Da hat sein Gast erklärt, was der Pixel-Pokal ist. Das ist so eine Veranstaltungsreihe, bei dem eben Videospiele im Vordergrund stehen. Wir haben über Mario Tennis Aces gesprochen, Micha. Das interessiert auch irgendwie gar niemanden mehr, gell? Das ist irgendwie auch komplett untergegangen.
Ja, so ist das oft mit Spielen, wo es um Bälle geht. Ja. Aber da sind jetzt echt seitdem relativ viele Updates rausgekommen, glaube ich, ne?
Ja, also aber es ist überhaupt nicht mehr im Gespräch. Also es war ja voll auf diesen Multiplayer ausgelegt, aber ich glaube, so richtig gelandet sind sie damit nicht. Während Leute immer noch Splatoon 1 spielen, ist, glaube ich, bei Mario Tennis Aces eher ein bisschen Ruhe eingekehrt.
Ja, und Splatoon 2 ja natürlich auch. Ja, oh, da habe ich dieses Singleplayer auch noch gar nicht gespielt, fällt mir gerade auf. Das wollte ich unbedingt mal zocken. Das mache ich mal demnächst. Dieses 80er-Jahre-Ding, was irgendwie in der U-Bahn spielt oder so. Mario Tennis Aces war, wie fanden wir das denn? Ich glaube, ich fand es eigentlich ganz okay und du fandst Oberkacke, oder?
Nee, also Oberkacke würde ich jetzt auch nicht sagen. Das Core-Gameplay war schon ganz gut, aber es ist einfach zu wenig drin. Also man hatte ja auch gar keine Optionen. Du konntest auch irgendwie überhaupt nichts einstellen, wie du spielen willst, was du spielen möchtest. Du warst ja immer auf diese kurzen Matches irgendwie beschränkt. Du konntest kein komplettes Tennis-Match spielen und so weiter. Naja, also wie gesagt, die
Kombi. Ja, also Oberkacke. Ja, es war schon doch.
Naja, ich hab das schon richtig erinnert. Für ein Nintendo-Spiel war das sehr unausgegoren, hatte ich so das Gefühl. Man hatte so das Gefühl,
du hast ganz schön viel geflucht. Also es war für dich wieder Gürtel. Also wenn du jetzt diese Folge vorher anhören müssen, bevor du in den Gürtel gehst, dann hast du richtig in Rage gehört sozusagen. Oh, das regt mich auf. Jetzt gehe ich steil in den Ring.
Dann hattest du über The Fall Part 2 Unbound gesprochen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was nicht du? War das der Daniel?
Okay. Das hätte ich gerne besprochen. Also, das ist halt, Daniel hat auch den ersten Teil besprochen. Das sind zwei Spiele, die mich ansprechen. Das sind so Puzzle-Plattformer. Und der erste, also von dem zweiten weiß ich wirklich gar nichts. Den habe ich noch gar nicht gespielt, aber der erste ist total bizarr. Da spielst du eine KI eines Raumanzugs, die, wo im Raumanzug ein bewusstloser Astronaut sitzt.
Stimmt.
Das ist krass, oder was? Ja. Irgendwie unheimlich. Und das ist halt so kann so Rätseln. Also im Prinzip wie diese Cinematic Platformer sozusagen, nur halt mit mehr Knobeleinlagen. Man muss da wirklich sehr viele Rätsel lösen. Und minimalistisches Optik, also wirklich alles in so einem sehr reduzierten Stil gehalten. Aber das erste habe ich gespielt, das fand ich sehr cool. Den zweiten kenne ich nicht, noch nicht. Ja. Aber das wäre der vielleicht.
Kannst du ja mal anhören im Archiv.
Ja. Aber dann hat beide gespielt und fand die, glaube ich, beide auch ziemlich gut.
Ne. Und da gab es noch eine News-Folge zu der Kalenderwoche von vor einem Jahr. Gut, das war's mit dem Archiv. Wir freuen uns jetzt aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes, ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß mit der Judgment-Folge morgen. Und wenn ihr ab Montag dabei sein wollt, um Micha zum Beispiel zuzuhören, wie er über Plague Tale spricht, dann begleitet uns doch und abonniert diesen Kanal sozusagen auf steadyhq.com/insertmoin oder auf patreon.com/insertmoin. Könnt ihr euch ein Abo klicken für 5 € im Monat. Wir sind komplett werbefrei. Wir sind komplett nur finanziert durch Patreon und Steady-Gelder, also die Hörerinnen finanzieren diesen Podcast. Nur deswegen können wir hier weiter überhaupt Podcast produzieren und arbeiten. Ihr sichert uns damit das Weiterbestehen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und euch ein Abo klickt, damit wir weiter fleißig podcasten können für euch. Macht sehr viel Spaß. Vielen Dank an alle, die uns da schon unterstützen. Ohne euch würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und schaut doch auch mal bei uns auf dem Discord vorbei. Das ist eine wunderbare, tolle Online-Community. Da bin ich jeden Tag sehr happy, dass wir eine so klasse Community haben, mit der man auch da toll diskutieren kann und sich das auch komplett anders anfühlt als auf Twitter und Facebook, wo es dann irgendwie immer gleich motzig wird und irgendwie stressig ist. Also ich habe bei Social Media inzwischen so das Gefühl, so da ist unser Safe Place, da ist irgendwie so, fühlt sich so nach Heimkommen
an. Discord-Server ist super, mit einer wahnsinnig guten Community, wird auch gerne und viel diskutiert. Und da kann man auch wirklich Fragen stellen. Also wir haben so Kanäle, so Technik-Channel oder so, wenn ihr mal irgendwo nicht weiter wisst oder irgendeine Frage habt oder so, dann ist die Community auch hilfsbereit und sucht Lösungen und so. Also total toll. Ja, also Montag, ne? Einschalten, wenn ihr Bock auf dicke Ratten habt.
Auf dicke Ratten, stimmt.
Ja.
Alles klar. Dann wunderbar, viel, wunderbar? Nein. Dann viel, nein. Schönes Wochenende, das wollte ich sagen.
Ja, schön.
Ein wunderbares Wochenende, nicht wunderbar. Macht's gut, wir hören uns am Montag wieder. Tschüss.
Tschüss. Ciao.